SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, eine neue Folge Fakt ab am Start. Und zwar mir gegenüber virtuell sitzt der Eneas. Hi Eneas.
Hi Julia.
Grüß dich. Wie war deine Woche? Ich erwarte, dass du gefeiert hast am Montag.
Am Montag? Ach so, ja, alle Klischees einmal abgeräumt. Ich habe ja schon mal geoutet, dass ich Mathematiker bin. Nein, ich habe den Pi-Tag am 14.03. nicht gefeiert.
Oh, hast du wenigstens einen Kuchen gebacken? Einen runden Kuchen?
Ich selber nicht. Ich weiß aber tatsächlich ganz klischeehaft, dass das ganz viele von meinen MathematikerInnen-Freunden so machen. Dass sie sagen, am 14.03. wird Kuchen mitgebracht, um Pi zu feiern.
Okay, und aber dann eben auch natürlich runder Kuchen oder kleine runde Muffins oder was macht man noch alles mit Pi? Was rechnet man eigentlich mit Pi? Außer Kreise.
Außer Kreise. Alles. Ja, alles im Leben, da steckt ja irgendwo der Kreis drin. Für diejenigen von euch, die nicht am Montag den Pi-Tag gefeiert haben und denken, was ist das für ein Nerdzeug? Der 14.03. ist deshalb Pi-Tag, weil die amerikanische Schreibweise vom 14.03. ist 3/ und dann die 14. Und just 3/14 sind ja die ersten paar Ziffern von Pi, 3,1415,9265 und so weiter.
Ich bin beeindruckt, soweit wäre ich nicht gekommen.
Brauchst du einen Merksatz, um dir das mal zu merken?
Es gibt einen Merksatz?
Es gibt für alles einen Merksatz, auch für die ersten 19 Stellen von Pi. Der geht so. Dir, o Held, o alter Philosoph, du Riesengenie, wie viele Tausende bewundern Geister, himmlisch wie du und göttlich.
Okay, und wo sind jetzt die Zahlen da drin versteckt?
Die Anzahl der Buchstaben.
Ach Gott, okay.
Das kannst du also nie im Leben live übersetzen.
Mhm, das heißt, ich spiele währenddessen noch Buchstaben zählen. Okay.
Also dir, o Held, ist 3, 1, 4.
Oh, wow. Ich bin beeindruckt. Okay, aber weiter im Text. Also,
ich habe nicht gebacken.
Du hast nicht gebacken.
Und der Witz am Backen ist ja auch übrigens, ich weiß gar nicht, ob man was Rundes backen sollte. Eigentlich schon, ne? Pi kommt im Kreis vor, aber der Gag mit dem Kuchen ist ja auch, der geht auch nur auf Englisch, genau wie das Datum, dass man am Pi Day ein Pi mitbringt.
Oh, ja, richtig. Stimmt. Aber ich hätte jetzt tatsächlich einfach daran gedacht, weil ich halt mit Pi Kreis verbinde und deswegen hätte ich sofort an einen runden Kuchen gedacht. Ja. Eine schöne runde Torte.
Im Leben braucht man Pi ja für nichts, das ist das Geile. Also Pi hat sehr, sehr viele Nachkommastellen, unendlich viele und vor allen Dingen auch unendlich bunt durchgemischt und kein Mensch braucht die. Wenn du guckst, wie viel benutzt die NASA, wenn die berechnen, wie ihre Raketen ins All fliegen, die nehmen 15 Stück.
Ah ja, okay. Ich habe großes Vertrauen in die NASA ab jetzt. 15 reichen, ach krass.
Und wenn du sagst, ich möchte was ganz, ganz Krasses ausrechnen, es soll sehr, sehr präzise sein, aber gigantisch großes, der Umfang des Universums oder sowas, da reichen jetzt, ich habe es nicht genau überprüft, aber so Pi mal Daumen 100 Nachkommastellen. Da bist du so genau, so atomgenau mit der Zahl dran, kein Mensch braucht Millionen Stellen.
Ich hatte letztes Jahr so ein Interview mit Schweizern aus Graubünden. Die haben irgendwie einen Rekord aufgestellt, weil sie 62,8 Billionen Stellen hinter dem Komma ausgerechnet haben.
Wie viel? 62?
62,8 Billionen Stellen.
Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch. Sie haben 108 Tage gebraucht. Und es ist nicht so, dass die selbst das ausgerechnet hätten, sondern diese fleißigen Mathematiker, die haben natürlich einen Computer rechnen lassen und sehr fleißig währenddessen Kaffee getrunken und dann immer regelmäßig nach den Computern geschaut. Nee, aber den habe ich auch gefragt, braucht ihr das? Und er so, eigentlich nicht. Aber jetzt haben wir halt den Weltrekord.
Also das Coole an diesen ganzen Nachkommastellen, dass man sie hat, ja, Glückwunsch habe ich gerade schon gesagt, ist, dass die sich nie wiederholen und dass die bunt durcheinander gewürfelt sind. Das heißt, irgendwo in Pi, in den Nachkommastellen, steckt dein Geburtstag, deine Schuhgröße, deine Telefonnummer, alles. Pi weiß alles von dir. Es gibt Seiten im Internet, da kann man das nachgucken, was sich in den Nachkommastellen verbirgt. Zum Beispiel subidiom.com, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gibt auch andere, da kann man reingucken. Wir packen euch eine von den Links in die Shownotes. Und ich sehe die, oh, ja, geiles erstes Beispiel, klappt schon nicht. Die Telefonnummer von Fakt ab, die ihr hoffentlich alle auswendig könnt, die kommt in den ersten 2 Milliarden Ziffern noch nicht vor. Aber mein Geburtstag, da ist er. Nach 276 ungefähr Milliarden Stellen steht mein Geburtstag.
Moment, ich muss kurz gucken. Wo kann ich das, warte mal, ich muss die Seite kurz suchen. Mit Jahreszahl?
Wie du willst. Es steckt jede Ziffernfolge irgendwo in Pi.
Okay, nach 34 Millionen 272.988 kommt mein Geburtstag. Oh, das ist ja mega faszinierend. Mega coole Seite. Ich weiß, was ich heute Nachmittag noch mache. Aber sag mal, Ineas, also ich merke, du hast schon eine Grundfaszination für diese Zahl. Gibt es irgendwas, was du besonders spannend findest noch daran? Irgendwas, was sie noch ganz speziell macht?
Pi kommt überall vor in der Mathematik. Es ist eine super wichtige Zahl. Das heißt also, ich kann nicht leugnen, dass ich selbst begeistert bin von Pi, auch wenn ich diesen blöden Tag nicht gefeiert habe. Ich habe sogar etliche Wochen letztes Jahr mit Pi zugebracht. Ich habe ein Buch geschrieben. Es ist übrigens gerade frisch rausgekommen, letzte Woche. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Mhm. Geht um geniale Denker, ihre tragischen Lebenswege, die Unendlichkeit, ein Jahrhunderträtsel. Und natürlich kommt auch Pi vor. Das ist einfach eine so krasse Zahl. Denn eigentlich ist die super einfach. Und das ist auch so cool. Du nimmst einen beliebigen Kreis. Irgendwen, egal, ein Rad, ein Teller. Und dann einmal den Umfang, einmal drumherum, geteilt durch den Durchmesser. Und da kommt bei allen Kreisen Pi raus. Das heißt, es ist in einem Satz beschrieben, was die Zahl macht. Aber rauszufinden, was die Zahl genau ist, das hat Jahrtausende lang die Menschen beschäftigt. Ja, man kann da sehr genau nah rankommen, klar. Aber was ist es denn ganz genau? Und erst 1882 hat man rausgefunden, Pi kann nicht als Bruch geschrieben werden. So ähnlich wie eine Wurzelzahl. Aber es ist noch viel krasser als eine Wurzel. Es gibt auch keine handliche Gleichung, um Pi zu beschreiben, sondern Pi ist eben Pi. Das ist eine mega krasse, geheimnisvolle, ungreifbare Zahl, in deren Nachkommastellen alles drinsteckt, was es gibt.
Ich finde es lustig, dass du sagst, eine handliche Gleichung. Ich finde Gleichung nie wirklich handlich. Aber,
aber nicht mal das, ne? Nicht mal eine Gleichung, eine schöne
nicht
Gleichung
gibt es ja. Ja. Aber also so wie du redest, du könntest so Ehrenmitglied des Freundesclubs der Zahl Pi sein. Ich habe gesehen, den gibt's völlig verrückt.
Sowas gibt's bestimmt, ja, gibt ja alles. Ja. Was muss ich da machen, wenn ich da Mitglied werden möchte?
Du musst für die Aufnahme als Vollmitglied die Fähigkeit zur freien Rezitation der ersten 100 Nachkommastellen haben und demonstrieren. Hast du die?
Vergiss es. Nie im Leben. Also ich kriege die ersten 3 oder 4 einigermaßen hin. Ne?
3,14, das habe ich mir gemerkt. Und jetzt muss ich noch den ganzen Sätze. 3,14,
okay. Jetzt fehlen nur noch 95 Stück. Ich feiere ja sowieso lieber wann anders den Pi-Tag, nämlich am 22.07.
22 durch 7? Warum das Datum?
Das ist der Pi-Annäherungstag. Ich habe den zumindest so genannt, weil 22/7 eine super Näherung für Pi ist. Und die ist viel besser als 3,14. Ah, also viel besser, nicht minimal besser. Aber echte Mathe-Nerds feiern am 22.07.
22.07, Ineas, weißt du was? Am 22.07. wird es wieder eine Folge Fakt abgeben. Ich würde sagen, da gibt es dann auf jeden Fall runden Kuchen. Ich habe gerade geguckt, das ist ein Freitag.
Da bringe ich einen Kuchen mit.
Und ich erwarte
nur,
ihn.
Einfach nur fürs Nerdtum bringe ich ihn in eckig mit. So.
Ich hoffe, wir vergessen es dann nicht. Bitte erinnert uns, wenn ihr uns zuhört, erinnert uns vor dem 22.07., dass wir was machen wollten. Ich habe sie gerade in meinem Zimmer ganz, ganz dunkel abgedunkelt. Einfach aus dem Grund, damit es wenig halt. Damit der Vorhang zu ist. Aber auch nachts ist es bei mir im Zimmer tatsächlich sehr, sehr, sehr dunkel. Wie ist es bei dir, Ineas? Bist du auch so absoluter Abdunkler oder mehr so, oh, mir egal?
Nee, ich bin der absolute Abdunkler. Und immer, wenn ich im Hotel bin, rufe ich vorher an und frage, kann man es wirklich verdunkeln? Und ich meine nicht nur so eine dünne Gardine, sondern ich meine einen Vorhang.
Okay.
Oder ein Rollo oder eine Jalousie oder irgendwie sowas. Ja, das, ja.
Du hast ja wahrscheinlich auch Kinder. Du kennst das wahrscheinlich auch, dass es nur, also die wahrscheinlich auch nur schlafen, wenn es ganz dunkel ist, ne?
Bei denen ist es noch schlimmer. Also das können ja viele junge Eltern bestätigen. Die brauchen es zum Mittagsschlaf stockfinster. Wenn auch die kleinste Lampe nur glimmt, hat man schon verloren. Und besonders perfide, zum Beispiel die Standby-Lampe vom Babyphone.
Oh, das ist ja oft so ein rotes oder blaues Licht, ne?
Ja, oder egal, es ist ein Licht. Und das ist natürlich sehr faszinierend, wenn in der Dunkelheit so ein Licht glimmt. Und denkst so, nein, es muss stockfinster sein. Schwarz.
Ja, unsere Redakteurin, mit der wir vor der Aufzeichnung gesprochen haben, die hat gemeint, ja, sie nimmt dann auch einfach mal große 120 Liter Müllsäcke mit und ein bisschen Gaffertape und damit regelt sie das auch oft. Und
dann hatte ich im so, Urlaub, okay. Ja.
Was haben Sie denn da in Ihrem Koffer, so bei der beim Security-Check? Große schwarze Mülltüten und Panzertape. Ja, für Ihre Kinder. Naja, aber das, ja, die macht das halt so, damit die Kinder besser einschlafen können. Also sie macht es ans Fenster, ne? Also dass die Fenster dann dunkel sind, gehe ich mal davon aus. Ne?
Wollen wir es ja hoffen.
Wir hoffen es ja. Nee, aber hier, ich komme drauf, weil ich diese Woche eine Studie gelesen habe, schon so tief im Thema, dass wirklich es am besten ist, wenn es ganz dunkel ist. Und zwar jetzt ein neuer Aspekt haben, die beleuchtet von der Northwestern Medicine in Chicago. Die haben
Sie haben einen Aspekt beleuchtet, ne?
Auf jeden Fall haben sie in einer kleinen Gruppe von Menschen untersucht, dass, wenn man zu hell schläft, es Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Werte hat und Herzkrankheiten und Diabetes erhöht sein können, wenn man zu hell schläft. Ich finde es ja gut, dass sie es immerhin mal an Menschen untersucht haben, weil oft sind diese Studien ja nur an Mäusen. Es gibt diesen wunderschönen Twitter-Account, wo immer so Studien sind, dann steht immer drüber, in Mais. Aber das wurde jetzt mal bei Menschen belegt. Die haben halt geguckt, wenn jemand eine Nacht mit mehr oder weniger Licht geschlafen hat, haben sie dann die Glucose gemessen im Blut und so weiter und haben festgestellt, dass die Glucose in den Zellen eben nicht mehr so gut in Energie umgewandelt wird. Höhere Blutzuckerwerte ist negativ für den Menschen. Also mal wieder ein Beweis für den nächsten Streit, wenn es darum geht, muss es ganz dunkel sein oder nicht.
Das heißt tatsächlich, lieber ganz dunkel.
Lieber ganz dunkel, ja.
Aber hast du auch was zum Thema Farbe? Weil das ist ein Streit, den ich hier oft habe. Dass gesagt wird, ja, ich mache abends da beim Handy diesen Nachtmodus an und viele sagen, ja, ist ja total ein Nepp, da wird das Bild so ein bisschen oranger, es ist nur zum Wohlfühlen, das bringt gar nichts.
Ja, also da habe ich mich auch wieder so ein bisschen eingelesen und ich habe auch im Kopf, dass es da großen Streit gibt. Aber es ist schon belegt, dass kurzwelliges Licht, also blaues Licht, vor allem helles blaues Licht uns schon eher wach macht und also unseren Schlafrhythmus durcheinander bringt. Und wenn es langwelliges, also eher rötliches, gelbes Licht ist, was nicht so hell ist auch, dass das nicht ganz so interferiert mit unserem Wach- und Schlafrhythmus. Die Woche auch raus habe ich gesehen, eine Arbeit von einer Lichtdesignerin aus Hamburg, die hatte auch mit der U-Bahn in Hamburg zusammengearbeitet, habe ich noch nie dran gedacht. Die hat geguckt, wie könnte man denn die Lichtstimmung in der U-Bahn verändern, damit für Pendler es abends nicht so stressig ist, nach Hause zu kommen, sondern dass nach der Arbeit es dann eher entspannt ist und man dann auch entspannter ins Bett gehen kann.
Oh, ich fahre noch 2 Stationen, das ist so zum Wohlfühlen hier.
Ja, aber ich habe es wirklich sehr gefühlt, weil die Strecke, wo ich oft pendel, zwischen Karlsruhe und Freiburg, da gibt es eine Regionalbahn mit dermaßen ekelhaften, hellen, blauen Licht. Wenn ich damit fahre, ey, meine Tränensäcke sind am nächsten Tag definitiv 5 Schattierungen dunkler. Also ein entspanntes, rötliches Licht, das finde ich schön. Das finde ich wirklich schöner.
Ist das eine Strecke, auf der gern Betäubungsmittel konsumiert werden?
Ja, ich glaube, das ist die Strecke. Ja. Aber
könnte das der Grund sein?
Möglicherweise. Dennoch finde ich es zu hell und zu blau. Vielleicht regle ich das nächstes Mal auch einfach mit 120 schwarzen Müllbeuteln. Machen wir mein eigenes kleines Dunkelabteil.
Vielleicht schmeißen wir zusammen und lösen sich dann aus. Wo du gerade sagtest, irgendwie das blaue Licht ist schlecht, das habe ich mich immer schon gefragt. Wenn das wirklich stimmt, warum sind dann so viele Schlaflampen für Kinder blau? Natürlich ist blau wie schön beruhigend, aber ich habe immer gedacht, ist das nicht kontraproduktiv, wenn ich mir so eine blaue Lampe angucke? Ich habe nicht nachgemessen, aber ich glaube, blaues Licht hat sehr viele blaue Anteile. Ja. Ist das nicht blöd, den Kindern blaues Licht auf die Augen zu geben? Die Farbe wird ja in Temperatur angegeben. Ich habe schon Farbtemperatur gesagt, weil ich das so gewohnt bin. Und für mich als Physiker ist das auch überhaupt kein Problem. Aber ich finde, so allgemein ist es schon ganz schön blöd, dass man Farbtemperatur in Kelvin angibt. Und je höher die Farbtemperatur, desto kühler ist die Farbe. Das ist eigentlich strange, oder?
Das stimmt, ja. Ich finde sowieso diese Angaben zur Helligkeit auch, also in Lux wird das gemessen. Muss man gucken, wie viele sind 3 Lux?
3 Luxe.
Ja, also 3 Lux entspricht Dämmerung, habe ich jetzt gelernt. Und Tageslicht sind irgendwie 10.000. Aber ja.
Es gibt natürlich eine Verordnung in Deutschland, ich sehe das gerade, wie das am Arbeitsplatz aussehen muss. Also wenn du an einer Werkzeugmaschine arbeitest, dann sind 250 Lux für dich okay. Wenn du eine Uhrmacherin bist, brauchst du 1.500 Lux.
Ich brauche ganz dringend 1 Lux bei mir zu Hause zum Kuscheln.
Das ist aber ein schönes Ende. Bleiben wir bei Tieren im Dunkeln. Vor ein paar Tagen ist eine Erfolgsmeldung aus der Polarforschung durchs Internet gegeistert. Ein spektakulärer Fund im Weddellmeer in der Antarktis. Da haben ForscherInnen ein berühmtes Schiffswrack gefunden, die Endurance. Eine der berühmtesten und spektakulärsten Polarmissionen ever. Und was macht das Internet? Was machen Nerds im Internet? Sie feiern die Tiere, die man da jetzt in dem Schiffswrack sieht.
Oh, wie süß. Es war, glaube ich, Samstag oder so, ne? Vor einer Woche.
Ist ein paar Tage her, genau. Ja. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von dieser Mission und finde das cool, dass sie das Wrack gefunden haben und finde es jetzt besonders witzig, dass man jetzt sagt, oh, guck mal hier, ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht, schau mal hier, das ist eine Seeanemone. Die sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Schwamm mit ganz vielen Tentakeln dran. So groß wie ein Fußball ist die ungefähr.
Wie ein Fußball? Okay, ich dachte, sie ist kleiner. Okay.
Diese Viecher, die können so groß wie ein Sessel werden.
Ein also, Sessel?
Ja, in der Tiefsee lauert einiges. Ja, und die sehen halt aus wie so ein Puschel, ne? Und manchmal, wenn die so schwimmen, da, guck mal, der hier sieht so ein bisschen aus wie, kennst du den Beaker aus der Muppet Show? Der oben mit den roten Haaren, immer sagt. Ja, oder wie eine Blumenvase, wo oben ein Wischmopp rausguckt.
Ja, stimmt. Ja. So eine Blumenvase in weiß ist die, ne? So weiß, weiße Blumenvase und oben noch so ein
Wischmopp drauf.
Kreuzliger Wischmopp, ja, stimmt.
Die guckt da so witzig aus dem Schiffswrack raus. Eine sogenannte Seeanemone. Nennt man auch Seerose oder Seenelke.
Sehr süß.
Ist aber ein Tier. Ja. Und da gibt es halt alles Mögliche. Und die sehen halt alle komisch aus, weil Tiere aus der Tiefsee halt für uns komisch aussehen. Manteltiere sieht aus wie so ein OP-Handschuh, den man aufgeblasen hat. Im Prinzip so eine aufgepumpte Plastiktüte. Das Tier besteht aus einer großen Öffnung, um Wasser und Nahrung rein und rauszulassen. Und das war es im Wesentlichen.
Verrückt, verrückt. Okay, und sind das jetzt irgendwie auch Tiere, die man vorher noch nicht so kannte? Oder ist es jetzt einfach, also es ist wahnsinnig cute und es erinnert auch irgendwie an Disney-Film direkt, finde ich. Aber
ja,
ist
das,
da was Unerwartetes dabei gewesen?
Ja, ein Vieh wurde da unten fotografiert, was man da nicht vermutet hätte, eine Krabbe. Man sagt, oh, das könnte eine Yeti-Krabbe sein. Kannte ich jetzt
vielleicht
nicht, das Tier.
Vielleicht war es auch Mr. Krabs. Aber dann, okay, Mr. Krabs ist rot. Yeti-Krabbe ist bestimmt weiß, oder?
Die heißt so wegen ihrer weißen Gliedmaßen und ihrer Borsten. Hast du dir den Yeti borstig vorgestellt?
Ich dachte, er ist so ein bisschen flauschig.
Flauschig, ja, dachte ich auch.
Wie so ein Eisbär, oder?
Ja. Okay, viele denken offenbar, der Yeti wäre borstig. Jedenfalls, die Krabbe ist borstig, die hat weiße Borsten und deswegen heißt die Yeti-Krabbe. Und das ist natürlich spannend, sich zu überlegen, wie kommt die da hin, weil da, wo sie jetzt ist, im Weddellmeer, wurde die bisher nicht angetroffen. Die ist übrigens verwandt, habe ich gelesen, mit der Hoffkrabbe. Weißt du, warum die so heißt?
Die Hoffkrabbe, wegen Hasselhoff?
Genau.
Wenn du so fragst, ja, es gibt ja so einige Tiernamen, ne? Irgendwie auch nach, keine Ahnung, AC/DC oder so. Ich weiß gerade nicht mehr, verschiedene Bands sind ja auch Tiere benannt worden, ne?
Also die Hoffkrabbe, die hat einen richtigen biologischen Namen, aber die Entdecker haben gesagt, die Brustbehaarung erinnert an David Hasselhoff und deswegen ist das die Hoffkrabbe.
Sehr, sehr, sehr spannend. Sehr cute auf jeden Fall auch. Und ich gucke mir hier gerade die Bilder an. Wir verlinken die euch natürlich auch noch in den Shownotes. Das ist wirklich, also wahnsinnig süß. Die eine ist irgendwie so, die Anemone ist es dann, glaube ich, am Steuerrad mit ihren Ärmchen nach rechts und links. Sie versucht vielleicht zu steuern. Und vorne auf dem, wie sagt man denn, auf dem
Bug.
Auf der Spitze, auf dem Bug, ja, danke. Auf der Spitze des Schiffs sitzt unsere Vasen-Wischmob-Anemone und guckt nach vorne raus. Das fand ich sehr süß.
So ein bisschen wie Titanic, nach vorne. Ich bin
ja,
der König
der Jack,
Welt.
So, ja. I'm the king of the world. Wenn ich mir jetzt aber diese Bilder angucke, dieses Schiff, es ist vor 100 Jahren gesunken, sieht aber fast aus wie neu.
Ja, das Wrack ist erstaunlich gut erhalten. Das ist okay. Vielleicht ein Spruch, den auch viele Eltern schon mal gehört haben. Wir waren ja gerade beim Thema Kinder, die keinen Mittagsschlaf machen wollen.
Oh Mann. Aber also, was ist denn mit dieser Expedition eigentlich passiert? Also sie sind ja offensichtlich nicht irgendwie von Eisschollen zerborsten worden, sondern was ist mit diesem Boot passiert?
Doch, das sieht man auf den Fotos aber nicht.
Okay.
Die sind im Packeis stecken geblieben. Und das kann auch heute noch passieren. Deswegen ist auch diese Suchmission nach dem Schiff auch nicht ganz ungefährlich. Also im Polarmeer rumschippern ist gefährlich. Und das wussten die, dass das passieren kann. Da musst du halt an Bord warten, bis das Eis getaut ist und du wieder rauskommst. Und dann haben die, wie lange waren das? Fast ein Jahr, 10 Monate, glaube ich, an Bord ausgeharrt, im tiefsten Eis. Und dann hat das Eis einfach dieses Schiff zerquetscht. Also das Schiff heißt ja Endurance. Habe ich mir gedacht, so wahnsinnig lang hat es jetzt nicht endured. Aber es ist dann halt einfach gesunken. Und dann mussten die da aussteigen. Und die haben sich zu Fuß abgesetzt übers Eis, haben Rettungsboote mitgenommen, haben es zu irgendeiner Insel geschafft, sich da niedergelassen, haben ein paar Leute losgeschickt, ihr geht mit dem Boot los, Hilfe holen und letzten Endes haben die alle gerettet. Es ist keiner draufgegangen. Das Schiff war weg und die haben erstmal ein Jahr lang im Eis gesessen und danach zu Fuß sich gerettet. Also eine echt coole Geschichte, aber das Internet feiert jetzt halt die süßen Tiere.
Ihr schreibt uns ja auch immer per Mail an zum Beispiel faktab@swr2.de und auch per WhatsApp-Nachrichten und wir haben einen Themenvorschlag bekommen von Alexander aus Augsburg. Der hat uns nämlich ein Foto eines Artikels geschickt, die vergrabenen Unterhosen, hat er in einem Magazin gefunden und gedacht, das ist doch was für die Faktabis oder wie nennen wir uns? Faktabber. Es hat auf jeden Fall bei mir direkt geklingelt, als ich dieses Bild gesehen habe. Ne?
Also denn es ist auch Wissenschaft. Vergrabene Unterhosen, es ist auch Wissenschaft, müssen wir euch dazu sagen.
Es ist so ein Mittwoch-Forschungsprojekt und auf dem Bild sind praktisch so wie so alte, ganz arg zerfledderte Unterhosen zu sehen, ne? Oder die auch so am Boden liegen. Und das gab es letztes Jahr, dieses Forschungsprojekt, das ist da gestartet, da ist auch wirklich weltweit durch die Medien gegangen, irgendwie sogar philippinische YouTube-Kanäle haben drüber gesprochen, weil da wurden in der Schweiz vor allem mehr als 2000 Bio-Baumwoll-Unterhosen vergraben. Ist so ein Citizen-Science-Projekt, um herauszufinden, was ist denn los so in den Schweizer Böden, was für Bodenorganismen haben wir, wie aktiv sind die, also diese ganzen, ne, Pilze, Bakterien, Springschwänze, Asseln, Milben, whatever, um zu sehen, also der wissenschaftliche Fachbegriff, was sie da angucken wollten, ist die Zersetzungsrate, also wie viel und wie schnell kann ein Boden organisches Material zersetzen, weil das bedeutet auch, dass der Boden mehr Nährstoffe umsetzen kann und das bedeutet dann natürlich auch, dass mehr vielleicht drauf wachsen kann und man von einem Feld mehr Mais runterholen kann und so. Also Zersetzungsrate ist super wichtig für Bodengesundheit.
Ja, die Zersetzungsrate kann man auch bei jungen Eltern berechnen. Aber sorry, mach bitte weiter mit deinem Boden.
Durchschnittlich 18 Jahre.
Bis zur totalen Zersetzung, ja.
Nee, und jetzt haben sie halt gesagt, hey, statt das irgendwie nur im Labor zu machen und 2000 Mal rauszufahren und irgendwie den Boden uns anzugucken, machen wir das lieber mit Leuten und auch mit Dingen, die es überall gibt. Und zwar zum Beispiel eben mit Unterhosen, weil Baumwolle, ne, ist ja Zellulose und das fressen auch die Lebewesen im Boden sehr gerne. Und wenn man dann sieht, die Unterhose ist sehr zerfressen, heißt das, das ist vermutlich ein sehr gesunder Boden.
Die Unterhose muss natürlich standardisiert frisch sein, wenn man die vergräbt. Nicht, dass das heißt, oh, guck mal hier, total zerfetzt, zersetzt, löchrig, dreckig. Und dann sagt einer, ja, nee, die habe ich gerade erst eingegraben. Die sieht hier immer so aus. Also es muss vorher schon eine ganz, ganz frische Laborunterhose, nenne ich das mal, sein.
Ja, die hatten also 2000 standardisierte Unterhosen, die da verschickt wurden. So richtig, aber ne, auch nicht irgendwie moderne, sondern so diese ollen Schlibber, diese weißen, die so, also auch so, ja, diese Standarddinger, die man...
Was heißt hier keine modernen? Ich habe gesehen, in der Kollektion von David Beckham waren auch so Opa-Schlüpfer letztens.
Stimmt, sind wieder hin. Aber die von David Beckham, die wären wahrscheinlich nicht so leicht zu zersetzen, oder? Die sind bestimmt nicht 100% aus Bio-Baumwolle.
Nee, aber ich finde es cool, wenn man was billig erforschen kann, das ist super. Mhm. Stell mir gerade vor, wie die da den Forschungsantrag geschrieben haben. Die einen sagen, ja, ich brauche noch einen Massenspektrometer für irgendwie 750.000 Euro. Und die anderen haben gesagt, 2000 Unterhosen.
Ist auch die Frage, ne? Warum haben sie Unterhosen genommen? Warum nicht T-Shirts? Und das ist eigentlich ganz logisch, weil wenn du ein Kleidungsstück vergraben würdest, was 100% aus Baumwolle ist, also zum Beispiel ein Geschirrtuch oder so, wo wirklich nichts dran ist, was anders ist, dann würdest du vielleicht nach 3 Monaten nicht mal mehr beweisen können, dass du es vergraben hast, weil es komplett aufgefressen wird. Und bei der Unterhose hast du halt noch den Gummibund und dann auch noch so, ne, am Rand, was so elastisch ist, diese Einfassung. Und dann hast du halt das Gerüst noch und kannst beweisen, hier war meine Unterhose und sie ist so zerfressen worden, aber sie war wirklich da. Und deswegen sind Unterhosen einfach perfekt.
Für die Ewigkeit gemacht.
Zumindest der Bündchen. Und so. Ja, auf jeden Fall. Die wurden dann auch letztes Jahr schon wieder ausgegraben. Und ich habe mal Franz Bender geschrieben, das ist der Projektleiter. Und der hat uns einfach mal eine Sprachnachricht geschickt, was denn jetzt so der aktuelle Stand ist. Es ist mittlerweile ja fast ein Jahr her.
Ja, hallo, hier ist der Franz vom Projekt Beweisstück Unterhose. In der Tat sitzen wir jetzt im Labor mit Kisten bis unter die Decke gestapelt, voll mit dreckiger Unterwäsche. Und ja, die letzten Monate haben wir damit verbracht, die Unterwäsche grob zu reinigen und zu wiegen, abzufotografieren, digital auszuwerten. Dann hatten wir ja auch noch insgesamt 12.000 Teebeutel verschickt, die wir auch im Boden vergraben haben, um den Teabag-Index zu errechnen. Auch die mussten gereinigt und gewogen werden. Und dann haben wir 800 Bodenproben, die wir analysieren müssen und auch Fragebögen mit Standortdaten und Bewirtschaftungsdaten, weil uns interessiert, was ist auf den Flächen, wo die Unterhosen vergraben waren, passiert, was wächst da drauf, was wurde gedüngt, wurden Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Ja, da sind wir jetzt gerade dran, diesen Wust an Daten zu bereinigen und in ein Format zu bringen, dass wir das statistisch auswerten können. Und wir hoffen, dass wir so bis Ende Mai spätestens eine erste Rückmeldung an die Teilnehmenden geben können, was so in ihrem Boden los ist. Und dann wird es noch weitergehend tiefergehende wissenschaftliche Auswertungen geben mit den Daten. Also das Projekt wird uns sicher noch bis Ende Jahr beschäftigt halten.
Mega! Ja, ich stelle mir so vor, wie die Wissenschaftler unter sich berichten, was sie gemacht haben. Und was hast du gemacht? Ich habe 6 Monate lang Unterhosen gereinigt.
Ja, und spannend ist ja auch dieser Teabag-Index, der er dann da angesprochen hat, ne? Also,
ja, da hat mich auch gefragt, was ist das? Teebeutel haben sie auch verschickt?
Ja, das ist der, also der Teabag-Index ist tatsächlich die wissenschaftlich global anerkannte Methode, um die Geschwindigkeit der Zersetzungsrate von organischem Material im Boden zu messen. Also das wurde schon in anderen Studien auch gemacht. Es geht darum, Teebeutel, es ist einmal Rooibos-Tee und einmal Grüntee von einem ganz bestimmten Hersteller, den man eben weltweit kriegt, ne, zu verbuddeln, 8 cm tief, und nach 90 Tagen, also 3 Monaten, holt man sie raus, trocknet sie und dann wird mit einer ganz, ganz feinen Waage so die verbliebene Biomasse dann in beiden Beuteln gemessen. Also das haben sie dann noch dazu zusätzlich gemacht, um halt auch noch neben dem doch sehr unterhaltsamen und sehr visuellen, ne, Unterhosen vergraben und wieder ausbuddeln, noch so den wissenschaftlichen High Standard zu haben, um vor allem auch mit anderen alten Studien, ne, sich vergleichen zu können und da eine Einschätzung zu haben. Ich finde es
voll gut, auch günstig und ja. Sehr, sehr down to earth.
Eine richtig, richtig coole Sache. Ich habe es auch direkt irgendwie an meine Lehrerinnen und Lehrerfreunde weitergeleitet. Ich finde, es sollte in jedem deutschen Schulgarten ein paar Unterhosen jetzt vergraben werden, um das einfach selbst zu machen. Oder ich hätte es mega gefeiert als Kind in der Schule.
Auf jeden Fall. Ich hätte noch einen Vorschlag, wie man es noch verbessern kann, nämlich irgendwie, wenn man eh schon standardisierte Unterhosen für alle bereitlegt und nicht sagt, jeder soll seinen eigenen Schlüpper da vergraben, dass man da irgendwie auf das Gummiband noch draufschreibt, wofür das ist. Weil stell dir mal vor, man findet die nicht mehr wieder. Und Jahre später graben Archäologen das aus, ohne Kontext. Was denken die denn dann? Oh, die Urzeitmenschen um das Jahr 2000, die hatten offenbar ein sehr komisches Ritual. Wir haben den geheimen Unterhosenfriedhof entdeckt.
Sie haben immer Unterhosen mit Teebeuteln vergraben. Interessante Mitgift, ja. Naja, aber es ist wirklich schön. Also ich habe auch mal geguckt, tatsächlich in Deutschland machen auch ein paar mit. Also man kann einfach privat mitmachen. Also Ineas, du kannst in deinem Garten
selbstverständlich
Bio-Baumwollhosen vergraben.
Niemand kann mich daran hindern, in meinem Garten niemand Unterhosen zu vergraben.
Und es gibt da eine App dazu, die heißt Beweisstück Unterhose. Kannst du dich dann eintragen? Das machen auch tatsächlich hier zwischen Karlsruhe und Speyer welche mit, im Schwarzwald auf der Alb. Können wir gucken, wie bei uns hier in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland die Unterhosen verrotten, was so los ist. Finde ich richtig cool.
Ich schäme mich so ein bisschen, dass ich das so witzig finde. Jahrelang studiert, ein Doktortitel und dann lache ich über Beweisstück Unterhose. Es ist echte Wissenschaft, das ist cool. Wissenschaft zum selber machen finde ich sowieso geil. Leute, macht mit, macht da mit.
Und wenn ihr dann gerade schon am Handy seid, ne, und vielleicht uns ein Foto schickt, dann könnt ihr ja auch noch in die App gehen, wo ihr gerade uns hört und dann vielleicht noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, natürlich am liebsten 5 Sterne da lassen für uns, weil, ne, mehr Bewertungen heißt, wir sind sichtbarer und dann können noch mehr Leute uns hören und auch noch mehr Unterhosen vergraben.
Tut es den Unterhosen zuliebe.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Bis dann, tschüss.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee: Christoph König.